Ja, liebe Geschwister, verehrte Gäste, ich darf Sie auch wieder herzlich willkommen heißen zu unserem Gottesdienst. Ich würde es gerne, ja, Sie auch gerne persönlich, jeden mit Namen begrüßen, aber aufgrund der verschärften Datenschutzverordnung ist das ja nicht mehr erlaubt. Sonst hätte ich das selbstverständlich getan. Nein, also, seien Sie herzlich gegrüßt. Und schön, dass wir im Aufblick auf unseren Herrn Jesus Christus diesen Gottesdienst hier heute Morgen miteinander begehen dürfen, im Namen dessen, der sie kennt. Und zwar mehr als nur ihren Namen. Und es ist ein großes Vorrecht, dass wir in dieser innigen, lebendigen Beziehung zu unserem großen Gott jetzt auch heute Morgen hier versammelt sein dürfen. Ja, und wenn wir uns heute mit dem alttestamentlichen Buch Rut befassen, so wollen wir uns aber zuvor mal kurz anschauen, was geschichtlich bis anhin geschah. Und bevor wir das tun, möchte ich aber auch noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt wirklich von Herzen Dank sagen für dieses große Vorrecht, dass wir heute hier in der Gemeinde, in der Zionshalle versammelt sein dürfen in deinem Namen, um zu hören, was du uns aus deinem Wort zu sagen hast. Und schenk es, Herr, dass wir bereit sind zum Hören, dass wir bereit sind, Herr, auch das Gehörte in die Tat umzusetzen. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, nach dem Auszug der Kinder Israels aus Ägypten und der 40-jährigen Wüstenwanderung unter der Führung von Moses, da erfolgte dann unter seinem Nachfolger, unter Josua, die Landeinnahme des von Gott verheißenen Landes Kanaan, das heutige Israel. Und mit dieser Landeinnahme erfolgte dann auch das Versprechen der Israeliten, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorsam sein. Josua, Kapitel 24, Vers 24. Ja, aber wie es nun einmal so ist, die Jahre gehen dahin, die Zeit vergeht, man lässt es sich gut gehen in dem Land, wo Milch und Honig fließt, ja, und man hat den Eindruck, dass es sich doch auch gut ohne Gott gut leben lässt. Die Kinder und Kindeskinder verlieren mehr und mehr den Gott ihrer Väter aus den Augen und das einstige Versprechen der Vorfahren gerät in Vergessenheit. Und der Gottesdienst, wenn er denn überhaupt noch begangen wird, ja, dann erfolgt das recht halbherzig und oberflächlich. Und damit begann alsbald nach dem Tod von Josua und seiner Generation die unheilvolle Zeit, die dann im Buch Richter beschrieben wird mit den Worten, und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Richter, Kapitel 21, Vers 25. Und nur mal nebenbei erwähnt, so stelle ich die Frage, ja, finden wir nicht Ähnliches heute wieder? Ja, es gibt doch wahrlich nichts Neues unter der Sonne. Die Nachkriegsgeneration, ja, die war doch noch geprägt von einer gewissen Gottesfurcht. Und die Väter unseres Grundgesetzes, jetzt spreche ich hier einfach mal im Hinblick auf Deutschland, die Väter unseres Grundgesetzes in Deutschland, die begannen noch diese sogenannte Präambel des Grundgesetzes mit dem Wortlaut im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott. Aber von dieser Gottesfurcht und von diesem Bewusstsein der Verantwortung vor Gott, ja, da ist wirklich nicht viel übrig geblieben. Weder in der Politik, noch in der Gesellschaft als solches und, oh Schreck, bisweilen noch nicht einmal in der Kirche. Die nachfolgenden Generationen, die haben Gott und sein Wort mehr und mehr verworfen und Abscheuliches für gut erklärt. So wie es ja auch schon im 2. Timotheusbrief geschrieben steht, ich will es uns lesen, aus 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen, oh ja, und wir leben in diesen letzten Tagen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, ja dazu gehört es auch, das Wort Gottes nicht mehr zu lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und das, was man heutzutage gern als modern, aufgeklärt und fortschrittlich definiert, ja, das hat es nicht nur bereits im Mittelalter gegeben, sondern eben auch zur Zeit der Richter und sogar schon vor der Sintflut. Also wenn das, was wir heute erleben, ein Fortschritt sein soll, dann bleibe ich lieber altmodisch. Und damit kommen wir zurück auf die Zeit zu sprechen, die im Buch Richter beschrieben wird mit den Worten: Und jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und während dieser Zeit der Richter, die ungefähr so 400 Jahre andauerte und die gekennzeichnet war von einem immer wiederkehrenden Abfall von Gott, während dieser Zeit ereigneten sich diese Dinge, die nun hier im Buch Rut geschildert werden und die wir uns jetzt gemeinsam anschauen wollen. Rut Kapitel 1, lesen wir die Verse 1 und 2. Rut Kapitel 1, Vers 1, Vers 2. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Das Buch Rut, es beginnt also schon einmal mit diesem Beweis, dass das, was jetzt hier geschildert wird, während dieser unheilvollen Zeit der Richter geschah. Und dann geht es weiter. Da entstand eine Hungersnot im Land, also in Israel, und ein Mann von Bethlehem Juda ging hin, um sich im Gebiet von Moab, das ist ein Teil des heutigen Jordaniens, als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seiner Frau Naomi, und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion. Ephrata, das ist ein älterer Name von Bethlehem. Immer dann, wenn wir Bethlehem Ephrata hören oder Bethlehem Juda, so handelt es sich um ein und dieselbe Stadt. Also Ephratiter aus Bethlehem Juda, und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Diese Begebenheit beginnt also mit einer Hungersnot. Mit einer Hungersnot und der damit verbundenen Flucht einer jüdischen Familie, die aus Bethlehem stammte. Das heißt, aus der Stadt, in der Jahrhunderte später der verheißene Erlöser geboren werden sollte. Aber warum erwähne ich das? Nun einfach aus dem Grund, weil hier im Buch Rut jetzt nicht einfach mal so eine schöne Geschichte erzählt wird, sondern es sich um heilsgeschichtlich wichtige Ereignisse handelt, die der Geburt des verheißenen Erlösers, die der Geburt des Herrn Jesus vorangingen. Denn, und das will ich hier mal voranschicken, war der Herr Jesus in seiner Menschwerdung ganz Gott, ja und doch eben auch ganz Mensch. Und als Mensch vom Heiligen Geist gezeugt und von der Jungfrau Maria geboren, da hatte der Herr Jesus natürlich eine Familie, das heißt einen Stammbaum, eine menschliche Abstammung, die zudem um den Verheißungen Gottes und seinem Heilsplan gerecht zu werden, aus dem Stamm Juda und über König David erfolgen musste. Und wenn der Herr Jesus im Buch Rut jetzt auch namentlich keine Erwähnung findet, so geht es aber letztendlich um Jesus, weil er der rote Faden ist, der die gesamte Heilige Schrift durchzieht, angefangen mit der Schöpfung bis hin zur neuen Erde und dem neuen Himmel. So wie ja ohnehin das gesamte Alte Testament eine Hinführung ist, eine Hinführung auf diese große Erlösung, die uns in Christus Jesus geschenkt wird. Er ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer der Himmel und Erde, mit dem alles begann. So heißt es ja im Kolosserbrief, Kapitel 1, ich lese es uns, Kolosser Kapitel 1, Vers 16, Vers 17, im Blick auf unseren Herrn Jesus Christus, Kolosser 1, Vers 16, Vers 17. Denn in ihm, also in Christus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Mit dem Herrn Jesus hat es begonnen, die Schöpfung der Himmel und Erde. Er ist der Anfänger, aber damit nicht genug. Er ist auch der Erhalter dieser Schöpfung, der uns durchträgt. Und er ist auch derjenige, mit dem alles zum Ziel kommt. Er ist der Erlöser, mit dem die Offenbarung endet und Gott in seinem Heils- und Erlösungsplan zum Ziel kommt. Und so endet ja dann auch das geschriebene Wort Gottes, die Heilige Schrift, mit Offenbarung Kapitel 22. Ne? Hier hinten haben wir es zum Teil ja dann auch stehen. Der Abschluss des Heilsratplanes Gottes, Offenbarung Kapitel 22, Vers 20 und 21, der diese Dinge bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Es beginnt mit Jesus und es endet mit Jesus. Alles dreht sich um Jesus Christus und das nicht erst mit seiner Menschwerdung, das nicht erst mit seiner Geburt. Aber machen wir weiter hier mit dieser Flüchtlingsfamilie aus Bethlehem in Juda. Im weiteren Verlauf aus Ruth Kapitel 1, da wird dann berichtet, wie sich Naomi nach dem Tod ihres Mannes und ihrer beiden Söhne auf den Weg macht, um in ihre Heimat zurückzukehren, zurück nach Bethlehem. Denn es war ihr jetzt auch zu Ohren gekommen, dass die Hungersnot in Israel beendet war. Und ihre beiden Schwiegertöchter Orpa und Ruth, die ja aus Moab stammten, also Heiden waren, Moabiter und jetzt ebenso verwitwet waren wie Naomi, die begleiteten Naomi auf diesen ihren Weg. 10 Jahre. 10 Jahre hatte sich Naomi in Moab aufgehalten. Aber nun war der Zeitpunkt gekommen, wo Gott mit 2 außergewöhnlichen Frauen Geschichte schreibt. Wie überhaupt Frauen nicht nur bei mir zu Hause eine tragende Rolle spielen, insbesondere nach einem Einkaufsbummel. Nein, nein, sondern auch in der Bibel eine immens wichtige Rolle innehaben. Oh ja, wer behauptet, die Bibel sei frauenfeindlich? Der hat schlicht und ergreifend keinen blassen Schimmer von dem, was die Bibel lehrt. Und welch eine Befreiung das Christentum doch gerade auch den Frauen beschert hat. Aber das jetzt nur mal so am Rande. Weiter hier im Text. Aus Kapitel 1, Vers 13, Kapitel 1, Vers 13, da erfahren wir jetzt etwas von der Verbitterung Naomis nach dem schmerzhaften Verlust ihres Mannes und ihrer Söhne, indem sie zu ihren Schwiegertöchtern spricht: Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Ja, der Hungersnot war man entflohen und doch schlug der Tod erbarmungslos ein. Und nach der Ankunft in Bethlehem, da setzt dann Naomi dieser ihrer Verbitterung noch eins drauf, als sie von einigen der Bewohnern erkannt wurde. Da heißt es dann in Vers 19, Vers 20. Kapitel 1, Vers 19, Vers 20. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das nicht Naomi? 10 Jahre war sie weg. Ist das nicht Naomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, was so viel wie angenehm und lieblich bedeutet, ja? Nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Und Mara, das heißt so viel wie betrübt oder eben bitter, ja? Nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Wir sehen, wie leer Naomi war. Ohne jede Hoffnung, ohne jede Freude und von Schwermut geplagt. Ihre beiden Schwiegertöchter hatte Naomi zuvor aufgefordert, nach Hause zu gehen, da sie für sich selbst und eben auch für ihre beiden Schwiegertöchter ohnehin keine Zukunft mehr sah. Und Orpa ließ sich letztendlich auch dazu überreden und kehrte in ihre Heimat zurück. Und rein menschlich betrachtet kann man es ihr nicht einmal verübeln. Ruth jedoch traf eine andere Entscheidung. Eine Entscheidung, die sie niemals bereuen sollte und der ihr zum großen Segen wurde. Die Verse 15 bis 17. Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Da sagte Naomi zu Ruth, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre doch auch du um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben, und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Also das nenne ich mal einen Treueschwur, ja? Das nenne ich ein Bekenntnis. 3-mal hatte Naomi Ruth aufgefordert, nach Hause zu gehen. Und 3-mal hat Ruth dieser Aufforderung widerstanden. Das beweist doch, dass der Entschluss, für ihre Schwiegermutter zu sorgen, eine ganz bewusste Willensentscheidung war. Und damit verbunden wählte Ruth nicht nur ein Leben an der Seite ihrer Schwiegermutter, nicht nur das Los einer Fremden im Volk Israel, sondern sie wählte ein komplett neues Leben. Ein komplett neues Leben mit dem Gott Israels. Hatte Naomi nicht gesagt, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern, also nach Moab, ja? Kehre doch auch du um deine Schwägerin nach. Und was hat ihr Ruth geantwortet? Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Und auch das war nicht einfach so gedankenlos dahergeplappert, sondern der feste Entschluss, mit den Götzen ihrer Vergangenheit zu brechen und sich dem einzig wahren Schöpfergott zuzuwenden. Was nicht zuletzt dadurch deutlich wird, dass Ruth ja sogar auf den Gott Israels, das heißt auf den Namen Jahwe, einen Eid ablegt. So soll mir der Herr tun, der Herr Jahwe, so soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Ja, man ist fast geneigt zu sagen, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Vergessen wir nicht, dass wir uns geschichtlich in der gottlosen Zeit der Richter befinden, wo jeder tat, was er wollte. Und da ist es eine Fremde, da ist es eine Moabiterin, die sich so klar und von Herzen kommend für den Gott Israels entscheidet. Und das in einer Zeit, wo die Israeliten selber den Götzen huldigten. Nachdem nun die beiden Frauen Naomi und Ruth in Bethlehem angekommen waren, da kam es zu einer zufälligen, ja, in Anführungszeichen gesetzt, zu einer zufälligen Begegnung zwischen Ruth und einem Mann namens Boas. Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi: Ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. In welchem Verwandtschaftsverhältnis Boas jetzt genau zu Naomi bzw. zu ihrem verstorbenen Ehemann stand, das ist nicht ganz geklärt. Er könnte ein Bruder Elimelechs gewesen sein, aber genauso gut auch ein Vetter bzw. Cousin oder auch ein Neffe. Was darüber hinaus aber auf jeden Fall interessant ist, das ist die Tatsache, dass auch Boas Vorfahre ebenfalls eine Heidin war, eine Fremde, nämlich die berühmt-berüchtigte Rahab aus Jericho. So jedenfalls wird es im Geschlechtsregister des Herrn Jesus aus Matthäus Kapitel 1 bezeugt. Ja, Matthäus Kapitel 1, da heißt es ja, Salmon aber, wer war Salmon? Salmon, das war eben ein Jude der Generation, die damals unter Josua in das Land Kanaan einzogen und als erstes die Stadt Jericho eingenommen hatten. Und da heißt es eben, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Und Rahab wiederum, das war diese einstige Hure, die die Kundschafter, die in Jericho eindrangen, dort versteckt hielt. Ja, in der Abstammungslinie des Herrn Jesus, des menschgewordenen Gottes, da finden sich Heiden und sogar eine Prostituierte wieder. Was ein deutliches Indiz dafür ist, dass ein jeder Mensch, liebe Geschwister, dass ein jeder Mensch, völlig unabhängig seiner Herkunft, ein jeder Mensch, auch unabhängig von dem, was er mal gewesen ist und was er mal getan hat, dass ein jeder Mensch eingeladen ist, dem Ruf des Herrn Jesus zu folgen. Kehrt um, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Natürlich war es Gottes Führung, dass Ruth ausgerechnet auf das Feld kam, das Boas gehörte, um Getreidehalme aufzulesen. Ja, das war wahrlich kein Zufall, sondern Gottes gnädiges Heilshandeln. Und nachdem nun Boas auf Ruth aufmerksam wurde und erfahren hatte, wer diese tüchtige und selbstlose Frau ist, da stellte er sie unter seinen persönlichen Schutz und er erlaubte ihr aufzulesen, was sie vermag. Und darüber hinaus segnete Boas diese tüchtige Frau namens Ruth. Vers 12, Kapitel 2, Vers 12. Der Herr, ja, der Gott Israels, Jahwe, der Herr vergelte dir dein Tun. Und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Und Ruths Reaktion darauf ist gekennzeichnet, ja, von einer tiefen Demut und Dankbarkeit. Vers 13, da sagte sie: Möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Ja, wir sehen, wie sich Ruth selber als gering achtet. So wie sie es auch kurz zuvor in Vers 10 bei der ersten Begegnung mit Boas bereits zum Ausdruck gebracht hatte. Vers 10 hier aus Kapitel 2, da fiel sie auf ihr Angesicht nieder und sie warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm: Warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Und überhaupt muss man feststellen, dass sowohl Boas als auch Ruth voller Güte und Liebe waren. Ja, zwei durch und durch tugendhafte Persönlichkeiten, die stets das Wohl des anderen vor Augen hatten. Welch ein Kontrast! Welch ein Kontrast inmitten der Zeit, wo jeder tat, was er wollte. Und durch diese zufällige Begegnung wendet sich plötzlich alles zum Guten. Was auch die verbitterte Naomi erkennen darf, als ihr Ruth von dieser Begegnung erzählt. Naomi hatte Ruth gefragt, wo bist du gewesen, auf welchem Feld hast du aufgelesen? Und dann heißt es in Vers 19, Kapitel 2, Vers 19, und da antwortet dann Ruth und sie berichtet ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Und man hat das Gefühl, in dem Moment, wo der Name Boas fällt, da fängt das Gesicht von Naomi wieder zu strahlen an. Und dann weiter hier mit Vers 20. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet. Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und Naomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Lösern. Ja, Naomis geistliche Lehre wird plötzlich erfüllt von der Hoffnung auf einen Löser. Naomis Schwermut weicht der Zuversicht, Naomis Bitterkeit verwandelt sich in ein freundliches Lächeln. Naomis Blick richtet sich wieder nach vorn und all das aufgrund dieses einen Lösers. Doch was ist überhaupt ein Löser? Nun, wenn eine Frau verwitwet und kinderlos war, insbesondere in der damaligen Zeit und in diesem Kulturkreis, ja, dann waren diese jetzt nicht nur auf sich alleine gestellt, sondern sie waren ja auch ohne einen Erben. Das heißt, ohne jede Zukunftsaussicht. Und ein Löser war nun jemand, der eben die Lösung darbot. Ein Löser war jemand, der den entsprechenden Frauen jetzt am nächsten stand und dazu fähig und auch willens war, für all das aufzukommen, wozu der Ehemann oder die Söhne hätten aufkommen können. Ein Löser stellte somit für das Gegenwärtige eine Lösung dar. Aber darüber hinaus sorgte der Löser auch wieder für eine Zukunftsperspektive. Die gegenwärtige Lösung, die bestand darin, dass in dem Löser ganz einfach in den praktischen Dingen des Alltags eine Hilfe dargeboten wurde. Und die zukünftige Lösung besteht darin, dass der Löser für Nachkommenschaft sorgen wird, so dass das Erbe der verstorbenen Männer seine Fortsetzung findet. Und im übertragenen Sinne ist Boas dahingehend auch ein Bild auf Christus hin, der nämlich für alle Menschen tatsächlich die Lösung, ja, der Löser beziehungsweise der Erlöser wurde. So wie es im 1. Timotheusbrief geschrieben steht, 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 6, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Ja, so wie Naomi und Ruth außerhalb eines Erbteils standen und praktisch alles verloren hatten, so haben die Menschen im Allgemeinen seit dem Sündenfall alles verloren. Und sie sind ohne jede Perspektive, ohne jede Hoffnung, ohne jede Zukunft. Ja, ein Leben ohne den Löser mag vielleicht auch ein paar Jahre großen Spaß machen, aber ein Leben ohne den Löser endet im Verderben. Ein Leben ohne den Löser ist ohne jeden Sinn. Ein Leben ohne den Löser ist wie ein Haschen nach Wind, wie es der Prediger formuliert. Und erst in Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Gott, der gekommen ist, um uns zu erlösen, erst und einzig und allein in ihm erhält der Mensch sein Erbe. und befindet sich wieder in der Linie Gottes, als seine Kinder und Miterben, als in seinem Bilde geschaffen. Und erst dadurch, durch die Erlösung in Christus Jesus, macht das Leben überhaupt einen Sinn? Hat das Leben überhaupt eine Zukunft? So wie auch das Leben von Naomi erst durch den Löser wieder einen Sinn bekam. Und diese Lösung oder Erlösung betrifft eben sowohl das Gegenwärtige als auch das Zukünftige. Unser Löser, der Herr Jesus Christus, er ist unsere Hilfe bereits für das Hier und Jetzt. Denn wir dürfen wissen, dass auch uns das Wort des Herrn Jesus gilt, dass er einst zu seinen Jüngern sprach, und siehe, ich bin bei euch. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Oh ja. Ein Leben mit Jesus Christus ist nichts Theoretisches, nichts, das erst mit unserem Tod eine Bedeutung hat. Oh nein, ein Leben mit Jesus hat bereits im Hier und Jetzt seine Auswirkungen. Er ist unsere Kraft, er ist unsere Freude, er ist unser Friede, er ist unser Mittler und unser Beistand, ja, der in uns wohnende Heilige Geist ist es, der uns die Liebe Gottes spüren lässt und unserem Leben überhaupt erst einen Sinn verleiht. Und darüber hinaus ist der Herr Jesus derjenige, der uns als Miterbe aller seiner Verheißungen eine wunderbare Zukunftsaussicht bereithält. Die Bibel ist ja voll von diesen Verheißungen und nur mal stellvertretend für so viele mal den ein oder anderen Vers. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 9. 1. Korinther, Kapitel 2, Vers 9. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Lieben Sie Gott? Wenn ja, dann seien Sie sich gewiss, dass Gott Sie überreich beschenken wird, so wie es im Römerbrief zum Ausdruck gebracht wird. Römer Kapitel 1, Vers 31, Vers 32. Römer Kapitel 8, Vers 31, Vers 32. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm, mit Christus, nicht auch alles schenken? Nicht auch alles schenken? Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben? Manch einer hätte gerne jetzt eine Aufzählung, die man vielleicht greifen kann. Ja, was ist das denn, was Gott uns hier, womit er uns so überreich beschenkt? Nichts Greifbares. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Ja, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Aber merken wir, hier geht es nicht um ein Auto, hier geht es nicht um ein Haus, hier geht es nicht um materielle Dinge, nein. Es geht doch um viel mehr. Es geht um die Liebe Gottes. Es geht um die Liebe Gottes, die wir jetzt ja schon spüren dürfen, der wir jetzt schon gegenwärtig sind. Und wie viel mehr eins in der Herrlichkeit, wenn wir unseren Herrn, unseren heiligen und allmächtigen Gott, von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, um mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Das kann man gar nicht in Worte kleiden. Deswegen haben wir hier auch keine Auflistung, ja, was das beinhaltet. Überreich in Christus Jesus. Oh ja, wenn wir sehen, was wir bereits jetzt in Jesus Christus sind, und was wir einst in Jesus Christus erben werden, dann sollten auch unsere Gesichter zu strahlen beginnen. So wie es bei Naomi der Fall war, als sie den Namen Boas hörte. Und dass Boas dahingehend ein Bild auf diese Erlösung darstellt, das ist ja kein Zufall, da doch der Herr Jesus auch tatsächlich in seiner Menschwerdung eben aus dieser Linie von Boas und Ruth entstammt. Was man sowohl der Ahnentafel am Ende des Buches Ruth als auch dem Geschlechtsregister des Herrn Jesus aus dem Matthäusevangelium entnehmen kann. Und das ist letztlich ja auch das, was uns das Buch Ruth vermittelt. Nämlich die Tatsache, dass inmitten des Chaos der Richterzeit, in der jeder tat, was er wollte, Gott in seinem Heils- und Erlösungsplan dennoch zum Ziel kommt. Gott ist treu. Und gerade hier im Buch Ruth tritt Gottes Erbarmen und seine wunderbare Führung deutlich hervor. Ja, während in etwa 400 Jahren der Richterzeit mit all seinen Abscheulichkeiten, da gab es viele Begebenheiten, die Bücher über Bücher würden füllen können. Aber diese eine hier, die hier im Buch Ruth beschrieben und herausgestellt wird, sticht derart heraus, da sie von heilsnotwendiger Bedeutung ist und Gottes Liebe unterstreicht. Die Liebe Gottes seinem Volk gegenüber, der sich immer einen Überrest bewahrt hat und bis zur seiner Wiederkunft bewahren wird, wie auch seine Liebe den Heiden gegenüber, die er stets in seinem Heilsplan mit einbezogen hat. Und damit kommen wir zu Kapitel 3 des Buches Ruth und den sogenannten Hochzeitsvorbereitungen. Nachdem Naomis Augen wieder zu leuchten beginnen und ihr Herz wieder Freude empfindet, da ist sie zugleich auch wieder aktiv und voller Tatendrang. Und so ergreift Naomi die von Gott gewirkte Wende sofort am Schopf. Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, also zu Ruth: Meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Ja, mit anderen Worten, soll ich dir nicht einen Mann suchen, der für dich sorgt? Und dann weiter. Und nun, ist nicht Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter? Siehe, heute Abend worfelt er auf der Tenne die Gerste. So bade und salbe dich und leg deine besten Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke sein Fußende auf und lege dich hin. Er wird dir dann mitteilen, was du tun sollst. Ja, da müssen wir drüber nachdenken, ne? Also so antriebslos wie Naomi auch vorher war, so bemerkenswert ist jetzt ihr Schlachtplan. Und das, was uns im ersten Moment wie eine unmoralische List vorkommt, ja schon fast einer Verführung gleicht, ist letztlich nichts anderes als Gottvertrauen. Ja, Naomi weiß, dass diese Begegnung zwischen Ruth und Boas kein Zufall war. Und Naomi vertraut auf Gott, dass er auch für alles Weitere sorgen wird. Aber Naomi weiß auch, beten ersetzt das Handeln nicht. Vertrauen ist keine Rechtfertigung für Faulheit. Und es gilt im Rahmen unserer Möglichkeiten und vor allem natürlich im Blick auf Gott, auch selber tätig zu werden. So wie ja auch ein Navigationssystem, ne, dich doch erst dann ins Ziel führt, nachdem du dich auch in Bewegung gesetzt hast. Naomi handelt bzw. bewegt Ruth zum Handeln und das bis zu einem gewissen Punkt. Und dann heißt es zu warten und auf Gott zu vertrauen. Mache dies und mache das, bade dich und salbe dich, ne, lege deine besten Kleider an und dann wird dir Boas mitteilen, was du tun sollst. Mit anderen Worten, das liegt dann nicht mehr in unserer Verantwortung. Aber das Navigationsgerät ist eingeschaltet. Ja, der Wagen ist in Bewegung gesetzt. Und jetzt vertrauen wir auf Gott, dass er uns auch ins Ziel führt. Boas erkannte natürlich diesen Brauch und dessen Bedeutung, die mit dieser recht seltsamen Handlung verbunden war. Aber er erkannte nicht sogleich, wer da plötzlich zu seinen Füßen liegt. Oh nein, dieses Parfüm war ihm bis anhin völlig fremd. Vers 8, Vers 9, Kapitel 3, Vers 8. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf. Das ist der Mitternachtsruf, ne? Und es geschah um Mitternacht. Da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Heutzutage liegt der Hund da, ne? Da lag eine Frau an seinem Fußende. Und er sagte, wer bist du? Und dann gibt sich Ruth zu erkennen, aber nicht einfach nur zu erkennen. Nein, nein, es geht ja dann weiter, ja? Sie sagte, ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Mit anderen Worten, heirate mich. Romantik pur. Heirate mich. Andere Länder, andere Zeiten, andere Sitten. Tja, und was gibt der überrumpelte Boas der Ruth zur Antwort? Ja, glaub ich's denn? Bist du denn noch ganz bei Trost? Was bist du nur für ein freches Luder? Nein, Boas segnet Ruth. Boas segnet Ruth und er lobt sie in den höchsten Tönen. Vers 10, Vers 11. Da sagte er, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste. Indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Ja, Ruth, die hätte auch in ihrer Heimat garantiert Männer gefunden, die bereit gewesen wären, sie zu heiraten. Sie hätte sich auch hier in Bethlehem jungen Männern geradezu an den Hals werfen können. Aber nein, sie weiß um die Bedeutung des Lösers und um die Zukunft der Familie ihrer Schwiegereltern. Ruth denkt hier keine Sekunde an sich selbst, denn ansonsten wäre sie längst nach Moab zurückgekehrt und hätte dort geheiratet. Nein, Ruths Verhalten entspringt nicht dem Lustprinzip, der Leidenschaft und der Gier, sondern der Treue und der Liebe. So ganz anders, als es damals in jener Zeit in Israel der Fall war, und so ganz anders, als dass es auch heutzutage die Norm ist. Ja, die Menschen reden auch heute sehr viel von Liebe, aber sie meinen Lust. Man redet von Vielfalt und man meint Beliebigkeit. Man redet von Freiheit und man meint Unverbindlichkeit. Wie anders verhält sich jedoch diese Moabiterin namens Ruth. Und in alledem ist sie geprägt von einem tiefen und von Herzen kommenden Gottvertrauen. Ja, sie, diese Fremde, diese Moabiterin, weiß, welch ein Gott der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Ähnlich wie später zur Zeit des Herrn Jesus ein römischer Soldat einen größeren Glauben bewies als die jüdischen Priester und Schriftgelehrten. Und so wie auch heutzutage die Heidenchristen dem Gott Israels näher stehen als die meisten Juden. Boas ist also gewillt, Ruth zu heiraten. und die Pflichten des Lösers zu übernehmen. Aber er macht darauf aufmerksam, dass da noch jemand ist, der Naomis verstorbenen Ehemann noch näher stand als er selbst. Vers 12, Kapitel 3, Vers 12. Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch gibt es da auch noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Oh Schreck. Alles hatte sich auf Boas konzentriert. Diesen gütigen und hoch angesehenen Mann. Und plötzlich kommt ein anderer ins Spiel. Und jetzt stößt man an seine Grenzen. Plötzlich hat alles menschliche Tun sein Ende. Ja, Naomi, sie hatte einen genialen Plan. Ruth war gehorsam und angetan von Boas Güte. Boas wiederum war gewillt, Ruth zur Frau zu nehmen, die ja schlichtweg eine Perle war. Aber jetzt kann nur noch Gott helfen. Und das Schöne ist, keiner der beteiligten Personen lässt Gott außen vor und niemand versucht jetzt den eigenen Willen stur durchzuboxen. Oh nein, man ist gehorsam. Man ist geduldig, man vertraut dem Willen Gottes und man ist bereit für den Moment, wo Gott handelt. Und das sind Tugenden, liebe Geschwister, die auch heute einen jeden Christen auszeichnen sollten. Und ich denke, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann müssen wir doch feststellen, dass es häufig genug unser eigener Wille ist, der das Reden Gottes ignoriert. Boas hingegen, er ist zum einen aufrichtig und ehrlich, indem er den anderen Löser nicht einfach verschweigt und somit hintergeht. Oh nein, Boas selber, er bleibt zwar auch nicht untätig, keineswegs, aber er unterstellt sich ganz und gar dem Willen des Herrn. Vers 13, Kapitel 3, Vers 13. So spricht Boas dann zu Ruth, bleibe heute Nacht hier. Und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will, gut, so mag er lösen. Mit anderen Worten, dann ist es der Wille Gottes und dem müssen wir uns fügen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, ja, dann löse ich dich. So wahr der Herr lebt, bleib liegen bis zum Morgen. Ja, Boas will Ruth zur Frau haben. Ihm ist es keineswegs egal, wie die Sache hier ausgeht. Aber er ist bereit, bereit auf Gott zu hören und sich seinem Willen unterzuordnen. Und auch Ruth, die bis zu diesem Zeitpunkt gar nichts von dem anderen Löser wusste, sie unterwirft sich mit all ihren Sinnen dem Willen Gottes. Und wenn es der Wille Gottes ist, dass Ruth und Boas zusammenkommen, dann wird Gott es auch schenken. Und schlussendlich ist es dann auch so, dass der andere in Frage kommende Löser ablehnt und somit der Weg frei ist für eine Verbindung nach Gottes Willen und seinem festen Vorsatz. Und so wird Boas der rechtskräftige Löser nach Gottes Wohlgefallen, mit dem die Linie bis zum verheißenen Erlöser Jesus Christus seine Fortsetzung findet. Und so heißt es dann in Kapitel 4, Vers 9, Vers 10, da sagte Boas zu den Ältesten und zu allem Volk, ihr seid heute Zeugen dafür, dass ich aus der Hand Naomis hiermit alles erworben habe, was dem Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Somit habe ich mir auch Machlons Frau, Ruth, die Moabiterin, als Frau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil neu erstehen zu lassen, damit nicht der Name des Verstorbenen ausgerottet wird aus dem Kreis seiner Brüder und aus dem Tor seines Heimatortes. Ihr seid heute Zeugen. Und somit kommt das, was mit einer Hungersnot, mit Flucht, Tod und Hoffnungslosigkeit begann, zu einem glücklichen Ende. Boas heiratet Ruth und Gott schenkt den beiden einen Sohn namens Obed. Und in Vers 16 wird noch herausgestellt, dass dieses Kind auch für Naomi ein Sohn war, ja, ein Nachkomme nach dem Verlust ihres Mannes und ihrer eigenen Söhne. Da heißt es in Vers 16, Kapitel 4, Vers 16, und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und wurde seine Betreuerin. Und diese Handlungsweise, das war wie ein formeller Akt der Adoption. So dass dieses Kind für Naomi mehr war als nur ein Enkelkind. Nein, es war praktisch ein Geschenk von Ruth an ihre Schwiegermutter. Und so sprachen ja auch die Nachbarn von dem Sohn Naomis, Vers 17. Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sagten, ein Sohn ist der Naomi geboren, nicht der Ruth. Ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Wahrlich ein glückliches Ende für alle Beteiligten und darüber hinaus für alle Menschen bis heute, da aus dieser Linie Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus Mensch wurde. Ja, in Boas, da sehen wir den Erlöser vorgeschattet, der gekommen ist, um uns mit Gott zu versöhnen und um unserem Leben wieder einen Sinn zu verleihen. Und was für eine glückliche Fügung auch für Boas selber, dem Gott eine solch tugendhafte Frau schenkt und das auch noch in einem bereits fortgeschrittenen Alter. Eine Frau, die er in jener Zeit der Richter womöglich in ganz Israel nicht hätte finden können. Was für eine gnädige Führung Gottes auch im Leben von Ruth, die in ihrer Heimat ihren Mann verlor und alles zurückließ, was ihr lieb und teuer war, um in einem fremden Land für ihre Schwiegermutter zu sorgen. Aber für das, was sie einst zurückließ, wurde sie über die Maßen reich belohnt. Sie findet zum Glauben an den einzig wahren Schöpfergott. Sie gewinnt einen Mann, wie sie einen gütigeren nicht hätte finden können. Und sie bekommt einen Sohn, der sie sogar in die Ahnentafel des Messias führt. Ja, und welch eine glückliche Wende im Leben von Naomi, die doch so verbittert und ohne jede Hoffnung nach Bethlehem kam und nun ihr Glück nicht fassen kann. So sind die Wege des Herrn für die, die glauben und vertrauen. Und das hat seine Gültigkeit auch in unserem Leben. Denn, und mit diesem Psalm will ich schließen, Psalm 145, Vers 8. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich von Herzen Dank sagen. Von Herzen Dank sagen, dass wir dich haben kennen dürfen, dass du uns wieder versöhnt hast mit dem himmlischen Vater, dass wir in dir dieses großartige Erbe erhalten haben und erhalten dürfen, dieses Vorrecht, dass wir bereits jetzt hier gegenwärtig mit dir dieses Leben führen dürfen, in der Gewissheit, du bist bei uns bis an der Weltzeitende. Du trägst uns durch. Du gibst uns jeden Tag neu das, was wir benötigen, Herr. Und wie viel mehr gilt das für die Ewigkeit? Eins in der Herrlichkeit, wenn wir dich sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Gerecht gesprochen und erkauft mit deinem kostbaren, teuren Blut, was du am Kreuz von Golgatha vergossen hast. O Herr, wir können dir nur von Herzen Dank sagen. Und staunen über den Heilsplan, über das, was du, großer Gott und allmächtiger Vater, was du in Bewegung gesetzt hast, damit wir wieder gerecht gesprochen vor dir erscheinen dürfen, Herr. Dass wir wieder als Kinder Gottes in deinem Bilde geschaffen, Herr, mit dir die Ewigkeit verbringen dürfen. O Herr, wir können es gar nicht in Worte kleiden. Hab Lob und Dank dafür. Amen.